RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Für mich war ich auch nicht DDR-Künstlerin. Also ich denke, das gilt auch für die allermeisten, die dort gearbeitet haben. Und genauso wenig bin ich Frauenkünstlerin oder Künstlerfrau oder Künstlerin oder sowas. Das ist mir zu eng. Also so wie mir halt die DDR zu eng war, ist halt diese Art von Normierung des Nicht-Normierbaren eben halt auch schon damals nicht wirklich wichtig gewesen. Ich sperre mich auch nicht, wenn es eine Frauenausstellung ist, dann ist es halt eine Frauenausstellung. Das Wichtige liegt ja letztendlich ein bisschen in dem, was zu sehen ist. Und sicherlich ist gerade so auch in der Performance die Tatsache, ob man nun Frau oder Mann ist, schon nochmal anders wichtig oder auffälliger, sagen wir mal, als vielleicht in anderen Genres oder so. Aber letztendlich möchte ich da immer gerne so eine bestimmte Balance oder Schwebe irgendwie haben, die es möglich macht, da drauf zu gucken und nicht als allererstes zu denken, oh, das ist von einer Frau.
Else Gabriel war das, 1962 in Halberstadt geboren, Professorin für Bildhauerei an der Weißensee Kunsthochschule. Sie gehörte in den 1980er Jahren zu den sogenannten Autoperforationsartisten und ist jetzt eine der Künstlerinnen, die gerade mit Zeichnung und Malerei, Installationen, Fotografie und Film im Kunstraum Kreuzberg-Bethanien vorgestellt werden. Unter dem Titel »Worin unsere Stärke besteht« gibt es Arbeiten zu sehen von 50 Künstlerinnen aus der DDR. Genauer aus 3 Generationen. Wobei die Jüngsten schon kaum noch von sich sagen, dass sie aus der DDR kommen, denn die DDR haben sie nur noch für kurze Zeit erlebt. Und doch, was bleibt von dieser Herkunft? Von dieser Herkunft als Künstlerin? Herzlich willkommen zu Couragiert unterwegs, der Sendung, in der Menschen zu Wort kommen, die sich für mehr Gerechtigkeit einsetzen, für Gleichberechtigung, zum Beispiel in der Kunst. Ich bin Michaela Gericke. Nach etlichen Ausstellungen in Berlin und Potsdam mit Kunst aus der DDR oder auch bezeichnet als ostdeutsche Kunst, Bohème der DDR, Gegenstimmen, Hinter der Maske, um nur ein paar Titel zu nennen, auch Medea muckt auf, radikale Künstlerinnen hinter dem eisernen Vorhang, das war eine beeindruckende Schau in Dresden 2018, nun 50 Künstlerinnen aus der DDR, kuratiert von Andrea Pichel, sie ist selbst Künstlerin, geboren 1964 in Haldensleben, Sachsen-Anhalt. Ich begrüße Sie hier im Studio, Andrea Pichel. Sie haben schon einmal eine Ausstellung mit vielen Künstlerinnen mitkuratiert. 2018 gab es in Bethanien eine mit dem Titel »Pissing in a River Again« nach einem Song von Patti Smith. Kunstwerke von 31 Frauen damals, internationale Künstlerinnen. War das die Inspiration für die aktuelle Ausstellung, in der es um Frauen aus der DDR geht?
Das war, also erstmal hallo, das war nicht direkt die Inspiration. Das war eher das Wissen darum, okay, ich bekomme das hin, 31 und auch 50 Künstlerinnen. Und dass ich Künstlerinnen aus der DDR zeigen wollte, ist schon sehr lange klar. Und die Inspiration war, ich möchte jetzt keine Namen nennen, eine Ausstellung in Leipzig. Weil ich habe auch nachgerechnet, dass zum Beispiel im Gruppesbau oder damals in Leipzig waren jeweils 14% Künstlerinnen, wurden Künstlerinnen aus der DDR gezeigt. Also es war eine Ausstellung zu DDR-Kunst.
Es gab 2 im Gropiusbau. Welche meinen Sie da?
Ich meine Gegenstimmen. Und da waren das 18% Künstlerinnen, also nicht mal ein Viertel. Und ich stimme jetzt Else Gabriel nicht dazu zu, dass es da um Balance geht, weil die Balance gab es nie. Das schreibt auch Angelika Richter in ihrem Text sehr ausführlich und nennt Zahlen.
Angelika Richter, sie ist Kunsthistorikerin und seit Juni 2021 Rektorin der Weißensee Kunsthochschule Berlin und sie ist 1971 in Dresden geboren.
Ich habe zu der Ausstellung noch eine Textsammlung zusammengestellt und Angelika Richter, die allererste Rektorin aus der DDR überhaupt, und belegt es anhand von Zahlen, dass es da eben noch nie eine Balance gab.
Das heißt, schon in der Ausbildung nicht?
In der Ausbildung sind es wahrscheinlich mehr Künstlerinnen. Aber ansonsten gibt es in dem, wie viele DDR-Künstlerinnen gezeigt werden, da gibt es überhaupt keine Balance. Und ich finde das schon sehr wichtig, ob Mann oder Frau. Ich zeige auch in der Ausstellung mehrere Künstlerinnen, die in Dresden studiert haben. Und ihre Kollegen, die männlichen Kollegen, sind alle zu Weltruhm gelangt. Und keine der Frauen. Das ist schon ein Phänomen.
Ich kann gleich mal dazu sagen, ich habe gestern eine Einladung bekommen zu einer Ausstellung Grenzenlos, Kunst aus Ostdeutschland vor 1989 und danach. Gerhard Altenburg, Hubertus Giebe, Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Harald Metzkes, Gerhard Kurt Müller, Max Uhlig.
So viel zu Balance.
Karla Beuschnitzer ist wieder die Bestätigung. Ja. Ja, ne? Sie können sogar nach Besko, die jetzt ganz wunderbar ein Museum kreiert haben, Museum für Utopie und Alltag. Aber wenn man sich das Gutachten durchliest, was über PDF wirklich erreichbar ist für jede Frau und jeden Mann, und bemängelt wird, wer nicht dabei ist, ist der Anteil der Künstler, der genannt wird, auch wesentlich höher als der Anteil der Künstlerinnen, die man bemerkt, sie fehlen.
Karla Beuschnitzer haben wir eben gehört. Ihren Namen habe ich das erste Mal hier im Radio gehört, Anfang der 90er Jahre, als die geschätzte Kollegin Bärbel Jeschke sich für die Sichtbarkeit ostdeutscher Künstlerinnen engagiert hat. Karla Beuschnitzer, geboren 1952, hat etwa 20 Jahre vor Andrea Pichel studiert, von 1973 an Bühnenbild und Kostümbild in Dresden. Von ihr ist in der Ausstellung etwas unter einem englischen Titel zu sehen, Face Painting Action, eine Arbeit von 1978-79. Wie ist diese Arbeit entstanden und wie war damals diese Atmosphäre?
Ja, wir wollten einfach etwas zusammen machen, wo wir selbst sein können. Also von heute aus würde ich diese Aspekte immer so unter der Rubrik Singular Plural einordnen wollen. Wir wollten uns damit wehren gegen unbewusst. Ja, das war, da gibt's keinen Text von uns, keine Begründung, warum. Das war eine sehr schnell konzipierte, organisierte Aktion.
Wo genau?
Im Atelier von Volker Henzel, was mein damaliger Lebensgefährte war. Und also er hat derweil aufs Kind aufgepasst. Und wir haben das an einem Abend praktiziert. Und dann lag das aber. Also,
was haben Sie da genau gemacht? Face Painting Action.
Stammt übrigens, also ist auch erst in der Zusammenarbeit mit Angelika Richter so kreiert, weil ursprünglich hieß das wirklich ganz schlicht Gesichtermalaktionen. Und wir haben einen Abend gemeinsam verbracht und haben uns verwandelt. Und das wurde fotografisch dokumentiert und dann lag das. Und niemand hat mehr nachgefragt. Und ich habe irgendwann angefangen, diese Fotos zu entwickeln und dann wirklich diese Collage draus gemacht, die jetzt Face Painting Action ist.
Wir können ja mal noch kurz, bevor ich Franziska Reinbote vorstelle, einen kurzen O-Ton nochmal von Else Gabriel hören, die ihre Aktionen auch nicht Performance nennen wollte und sollte.
Wir alle haben in der HFBK in Dresden studiert. Abteilung Bühnen- und Kostümbild. Und als erstes und zweites Semester waren wir bei Günter Hornig, der für damalige DDR-Verhältnisse wirklich ein ganz besonders freies und improvisiertes Programm da mit uns gelehrt oder wie auch immer experimentiert hat. Und aus dieser Konstellation entstand dann halt etwas, was wir nicht Performance nennen wollten, weil Performance war offiziell nicht existent in der DDR. Und deshalb kam dieser etwas spröde Name Autoperforationsartistik zustande. Das heißt, wir haben unser eigenes Genre erfunden, da wir halt uns nicht mit westlichen Performances vergleichen wollten.
Das waren auch ziemlich heftige Performances, wenn ich das richtig erinnere, was ich auf Fotos und Filmen gesehen habe. Mit Schweineblut wurde da agiert und dergleichen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Franziska Reinbote. Geboren 2 Jahre, nachdem die Face Painting Action entstanden ist, nämlich 1980 in Berlin, in Ost-Berlin, so steht es auch eindeutig in ihrer Biografie. Sie waren 9 Jahre alt, als die Mauer fiel. Sie haben in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und sind dort seit 2019 künstlerische Mitarbeiterin. Franziska Reinbote, warum war es Ihnen wichtig, an dieser Ausstellung jetzt im Kunstraum Kreuzberg-Bethanien teilzunehmen?
Hallo, erstmal. Ja. Die Einladung kam, ich meine mich zu erinnern, Andrea, auch über Adrienne zustande. Das ist eine gemeinsame Freundin von uns.
Adrienne Göhler.
Adrienne Göhler, die Älteren von uns erinnern sich noch an sie als Kultursenatorin in Berlin vor gut 20 Jahren. Sie war Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und arbeitet heute vor allem als Publizistin und Kuratorin.
Adrienne Göhler hatte mich vorgeschlagen. Ich hatte Andrea Pichel vor über einem Jahr das erste Mal getroffen und du hattest mir das Ausstellungskonzept erklärt. Und ich fand das super. Mir hat das große Freude bereitet, das zu hören. Da ich die Ausstellung in Leipzig ja damals, von der du jetzt auch schon gesprochen hattest, Andrea auch gesehen hatte, dann ist mir auch aufgefallen, dass da die Künstlerinnen wesentlich unterrepräsentiert gewesen sind. Und ich glaube, mein erster Einwand an dich, Andrea, war aber auch gewesen, du weißt, wann ich geboren wurde, 1980, und dass ich wahrscheinlich irgendwie von, nicht wahrscheinlich, dass ich aus der DDR, als auch was eine Ausbildung betrifft zum Beispiel, gar nichts mehr mitbekommen hatte. Und du hattest aber gesagt, das ist genauso auch vorgesehen. Es geht nicht nur darum, die direkten Einflüsse mitbekommen zu haben, sondern ja auch herauszufinden anhand der Arbeiten, die nachher in der Ausstellung zu sehen sind, inwieweit sich überhaupt auch eine Sozialisation aus der DDR hinüber trägt. Und es hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
Der Titel heißt ja, worin unsere Stärke besteht. Und bei mir ist, seitdem ich den Titel gehört habe, ein Ohrwurm im Kopf. Sofort habe ich an das Solidaritätslied gedacht. War das?
Das war so, genau. Und die vorhergehende Zeile ist Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, die Solidarität. Also ein Brecht-Text von Eisler vertont.
Kommt heraus aus eurem Loche, das man eine Wohnung nennt. Und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenend. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kein Hunger und vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Warum sind Sie auf diesen Titel gekommen?
Ich habe einen Aufsatz von Beatrice Stammer gelesen. Beatrice Stammer, eine Kunsthistorikerin aus West-Berlin, die aber schon sehr früh in der NGBK und später auch mit Angelika Richter zusammen DDR-Kunst gezeigt hat, schon Anfang der 90er. Und da habe ich einen Aufsatz gelesen und der nennt sich Vorwärts und nicht vergessen. Und für die Ausstellung, also das hat ewig gedauert, einen Titel zu finden. Ich habe so Ordner voll mit Ideen. Und dann war das sofort klar, nee, worin unsere Stärke besteht und 50 Künstlerinnen aus der DDR.
Worin besteht die Stärke?
Worin besteht die Stärke? Naja, also das ist ja die ganze Geschichte. Es ist ja dieser gesamte Kanon, der damit reinspielt, dass DDR-Künstlerinnen eben gar nicht gezeigt werden. Also es wird im Allgemeinen DDR-Kunst fast gar nicht gezeigt. Es gibt bislang nur 2 Biennale-Beiträge, Venedig-Biennale-Beiträge waren bislang 2 Künstler aus der DDR, Olaf Nicolai und Thomas Scheibitz. Also DDR-Kunst taucht schon nicht sehr oft auf in großen Ausstellungen. Und die Frauen sind damit noch die Künstlerinnen einer Doppelausgrenzung ausgesetzt. Das ist nicht anhand fehlender Qualität, dass sie nicht ausgestellt werden, sondern das ist eine hegemoniale Sicht, die sich nach wie vor fortsetzt,
Was war jetzt eigentlich Ihr Konzept für diese Ausstellung? Ich muss dazu sagen, wir zeichnen diese Sendung vor der Eröffnung auf. Ich konnte noch nicht alles sehen. Es sind Künstlerinnen aus 3 Generationen mit alten Arbeiten, aber auch mit neuen Arbeiten. Was war Ihr Konzept?
Zunächst sind es alles lebende Künstlerinnen, zeitgenössische Künstlerinnen, die auch noch im zeitgenössischen Kontext auftauchen. Und das ist absolut wichtig. Und es geht nicht um eine Historisierung von DDR-Kunst. Und das stimmt, von einigen sind ältere Arbeiten zu sehen, so auch von Else Gabriel. Da ist dann aber auch eine aktuelle Arbeit. Also das war klar, DDR-Künstlerin möchte ich zeigen und dann dachte ich, okay, exklusiv oder viele? Nee, viele. Es müssen einfach wirklich viele sein, damit es mal klar wird. Es gibt uns alle.
Und selbst bei den 50 fehlen noch etliche, die man sonst auch schon kennt.
Genau. easy könnte ich 200 gute Künstlerinnen ausstellen, aber das übersteigt einfach meine Kapazität und die räumlichen Kapazitäten.
Carla Wolsnitzer, Sie haben schon eine Mitteilung, eine etwas beleidigte oder enttäuschte Mitteilung?
Also ich habe einfach den Verteiler vom VDBK mit der Einladung.
VDBK ist der Verein?
Der Verein der Berliner Künstlerinnen 1867. Und Angela Hampel ist ja Mitglied und sie hat prompt reagiert, na toll, mich gleich Glas rauszulassen. Und schickt aber künstlerische und feministische Kampfesgrüße. Das finde ich ganz toll.
Also ich muss dazu sagen, es ist wirklich eine subjektive Auswahl meinerseits. Und bei drei Generationen ist auch klar, wie man 50 Künstlerinnen auf drei Generationen aufteilt. Also das ist...
Das ist das stimmt. Völlig ist, legitim. Du ja, darfst subjektiv ich darf, sein. Ja.
Ich würde ganz gerne wissen, Carla Wolsnitzer, wie war das damals? Ihre Kunst galt als alternativ zu dem, was sonst die SED in ihrer Kulturpolitik sehen wollte. Wie war das damals? Wie war die Atmosphäre? Wie konnten Sie arbeiten? Weil viele der Künstlerinnen damals waren ja auch gefährdet. Viele sind ja auch in den Knast gegangen, wenn ich das richtig sehe. Gabriele Stötzer zum Beispiel.
Ich konnte eigentlich immer arbeiten, weil die Sachen waren spröde. Sie waren auch vielleicht demonstrativ anders. Aber ich bin halt bei der Kunst geblieben. Das ist vielleicht die beste Antwort. Und
Zeichnung, Malerei?
Ja, nee, also durch das Bühnenbildstudium bin ich ja und den, eigentlich den Abbruch der Theaterarbeit dann als freischaffende Künstlerin. Also ich bin nicht vernutzt worden, ja, sondern habe ein Potenzial weitergeführt, was sehr viele Freiräume dann fand und aktiviert hat.
Wo und wie?
Na, zum Beispiel die Performance. Ja, das, man kann das auch als Nischen bezeichnen.
Ich habe was Interessantes gelesen von der Kunsthistorikerin Kathleen Reinhardt, die demnächst Direktorin des Kolbe-Museums wird. Die hat gesagt, man war nie sicher, zu welcher Seite der Künstler zu rechnen ist und dass es eben ein Spitzelwesen gab. Und sie hat wohl aber auch gesagt, dass die Künstler der DDR immer gezwungen waren, sich zwischen offizieller Kunst und inoffizieller Szene hin und her zu bewegen. Und oft bestand das Arrangement darin, dass man beiden Lagern in gewisser Weise angehörte. Es also keine klare Trennung der Bereiche gab. Haben Sie das auch so erlebt, Carla Wolsnitzer? Sie konnten ja auch als Künstlerin leben.
Naja, wenn man Künstlerin sein wollte, also auch auf dem Papier oder Aufträge annehmen wollte, dann musste man in diesem Künstlerverband aufgenommen werden. Ich weiß gar nicht, ob es heute viel anders ist. Es muss ja Nachweise von künstlerischer Tätigkeit geben. Das erfüllt die Künstlersozialkasse zum Beispiel. Ja, und es gibt durchaus auch jetzt Funktionärswesen, also auch unter Künstlern und Künstlerinnen. Es ist ja auch eine Übung, jetzt mit staatlichen Kriterien umzugehen, also zu verstehen, Aufgaben zu erfüllen oder Aufgaben abzulehnen. Das heißt, sich zu überlegen, wofür stehe ich denn zur Verfügung?
Haben Sie das öfter überlegt?
Das habe ich sehr oft überlegt. Das habe ich auch bei dieser Ausstellung überlegt. Und dann ist eine Entscheidung ganz klar, ja oder nein. Wobei der Spielraum, den ich heute habe, der war damals wirklich nicht gegeben. Und gerade die 70er Jahre, also wo diese Aktion auch reinfiel, war besetzt von Angst. Also nach 76 war das
also
ein
nach der
Zittern und Bangen. Ja. Und das ist wirklich erst gewichen mit der Wende. Aber wie es danach weitergeht, also zum Beispiel dieses bisschen widerspenstige Arbeiten oder Anecken. Ne? Ich will mal ein kurzes Beispiel erzählen. Dieses Verpacken von DDR-Kunst in einer Müllfolie, ja, was ja so viel Wirbel gegeben hat.
Also das war damals die Ausstellung?
In Weimar, soweit ich mich erinnere. Und da habe ich dann gedacht, ja, ich habe ja selber meine Arbeiten in Mülltüten verpackt. Es ist aber was völlig anderes, wenn man betroffen ist. Wenn man von innen sozusagen noch mit Minderwertigkeitsgefühl behaftet, die Mülltüte benutzt, um damit etwas zu demonstrieren. Wenn jemand von außen kommt und Sachen, mit denen er nur marginal beteiligt ist, in die Mülltüte tut und vielleicht von dem anderen Kenntnis hat und dann nicht zitiert, wo er seine Idee hergenommen hat. Das ist gut, dass es so schlecht ausgegangen ist. Die Ausstellung hat einen sehr schlechten Ruf bekommen.
Und es gab Folgeausstellungen, die irgendwie was wieder gut machen wollten. Kommen wir jetzt mal zu Franziska Reinbote. Von Ihnen gibt es Arbeiten, die humorvoll sein können, die aber auch verunsichern. Da stehen scheinbar monochrome Gemälde an die Wand gelehnt, nur von einem Stab getragen, und man könnte meinen, es sind Protestschilder ohne Worte. So habe ich das jedenfalls empfunden, als ich das gesehen habe. Ich habe auch Gemälde gesehen, die wie in Frage gestellt wirken, denn es sind keine Bilder, wie wir sie kennen. Franziska Bothe nennt das Umformungen, Leinwände auf Rahmen, die auch keine sind, denn es handelt sich um Keilrahmen, die sie zerbrochen oder auseinandergelegt hat und wieder zusammensetzt. Sie wirken irgendwie verletzt. Die Leinwand ist gefaltet oder auch offen. Formen geben hieß eine Ausstellung in der Neuen Galerie für zeitgenössische Kunst Gera. Mhm. Und es gab einen Text, da war zu lesen, nach wie vor stellt das Bild nichts außer sich selbst dar. Oder besser gesagt, es stellt nicht dar, sondern ist.
Das ist ein Text von Gérard Goudreau, ein Kurator, den ich in Köln kennengelernt hatte und der einen Text geschrieben hat über meine Arbeit, der zu einer Aufstellung in Köln in der Galerie Alba veröffentlicht wurde. Und Sie haben das jetzt schon angesprochen, die Umformungen, das ist das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige in der Malerei. Mich interessiert das, was eigentlich nicht zu sehen ist. Das sind die Rückseiten und die Ränder von gemalten Bildern. Und mich interessieren die Wege, die dazu führen, die ich entdecke, um das, was eigentlich nicht zu sehen ist, sichtbar zu machen. Und so kam es ursprünglich aus einem wirklichen Verzweiflungsakt dazu, dass ich angefangen habe, Bilder umzuformen, die Keilleisten, wie Sie jetzt schon gesagt hatten, freizulegen, die Leinwand zu stauchen und Einblicke zu gewähren, die normalerweise gar nicht sichtbar sind. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mit Malerei gar nicht angefangen. Ich habe mit Medienkunst angefangen in der HGB und war da unglücklich. Also das war jetzt irgendwie kein Studiengang, der mich ausgefüllt hatte. Und ich hatte großes Glück, denn als ich mein Vordiplom gemacht hatte 2005, ist Ingo Meller an die Hochschule berufen worden und hatte im Fachbereich Malerei eine Klasse aufgemacht, dem ich meine Arbeiten gezeigt habe und der als erster Mentor, sag ich mal, mich nicht gefragt hatte, und was hast du dir dabei gedacht, was soll das jetzt sein, wo soll es denn hingehen, sondern der sich einfach nur vor die Arbeiten gestellt hat, und das waren auch damals noch keine Malereien. Ich habe Schaukästen gebaut mit großem Enthusiasmus und er hat einfach nur konstatiert, was er sieht. Und da habe ich gemerkt, so möchte ich arbeiten. Also so möchte ich auch über meine Bilder, meine künstlerischen Arbeiten sprechen, irgendwie ohne die Last, dass ich sofort erklären muss, was es ist, sondern dass mir da auch eine Offenheit gewährt wird. Und es lief auch nicht ohne Konflikte ab, ganz klar, wie das in jedem Studium irgendwie auch so ist. Also ich bin auch mit Ingo Meller aneinander geraten. Das war letztendlich aber auch ziemlich gut, dass wir da uns gegenseitig auch so sehr schonungslos und offen sagen konnten, wo jetzt hier der Hammer hängt. Und ich bin dann über Umwege zur Malerei gekommen. Und das war jetzt eben weniger an die figurative Malerei der DDR angeknüpft, sondern hat sich auch wirklich aus meiner eigenen Arbeit damals ergeben, aber auch aus einem eigenen Unmut tatsächlich. Und hatte dann irgendwie dieses Medium für mich entdeckt.
Warum sind Sie nach Leipzig gegangen? Sie hätten auch in Berlin studieren können.
Ich wollte weg aus Berlin tatsächlich, war das so. Ich habe mich hier.
Aber nicht nach Düsseldorf zum Beispiel?
Nein, ich wollte auch tatsächlich überhaupt nicht Malerei studieren. Ich habe mich für Fotografie beworben. Ich wollte immer Fotografie studieren, weil ich hier über eine Freundin damals in einem Jugendclub in Pankow, den gibt es meines Erachtens immer noch, angefangen hatte, im Labor zu arbeiten. Und das war super. Ich hatte bei Eva Rahfeld gelernt. Sie ist nach wie vor tätig hier in Berlin und hatte dann irgendwann so viele Fähigkeiten und auch ihr Vertrauen, dass sie mir die Schlüssel gegeben hatte und dass ich dort in Nachtschichten im Schwarz-Weiß-Labor arbeiten konnte. Und das hat mich ganz sehr glücklich gemacht. Also dann einfach so zu Bildern zu kommen. Es ging gar nicht darum, so den perfekten Abzug zu haben, sondern einfach so die Masse an Bildern zu haben, um dann damit hinterher weiterzuarbeiten in Collagetechniken. Und die Entscheidung, nach Leipzig zu gehen, da muss ich tatsächlich sagen, das ist ein familiäre Ding. Meine Mutter hat in Leipzig studiert und irgendwie hatte ich auch tatsächlich das Gefühl, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht nach Dortmund, wo ich auch eine Zusage bekommen hatte, um dort visuelle Kommunikation zu studieren. Das ging nicht. Und ich war dann in Leipzig.
Tatsächlich. Warum ging das nicht nach Dortmund?
Boah, das klingt jetzt so blöd. Ich wollte nicht in Westen. Aber wollte gerne hierbleiben. Auch weil ich.
Was war der Westen? Also, wie gesagt, geboren 1980. Also, als Sie 9 Jahre alt waren, fiel die Mauer. Was ist da für ein Gefühl noch übrig geblieben vom Osten?
Ganz widersprüchliche Gefühle. Also zum einen auch eine Trauer, die dann mit verbunden ist, dass alles das, was bis dahin irgendwie gezielt hätte, das war jetzt auf einmal ist in Frage gestellt worden. Also ich weiß, dass mich das als Kind irgendwie auch schon irritiert hatte. Also war ja hautnah zu erleben, irgendwie in der 3. Klasse in der Grundschule. Die Lehrer sind auf einmal nicht mehr gekommen. Also so ein Alltag, der hat ja auf einmal nicht mehr so stattgefunden, wie ich den kannte. Und das war schon irgendwie total skurril. Ich kann mich auch an ein Bild erinnern. Also ich bin noch Jungpionier geworden. Es gab diese Fahnenappelle und irgendwie war das ja auch, ich muss dazu sagen, tatsächlich ein Gaudi. Also es war ein Witz, dann irgendwie da zu stehen, irgendwie so 2 Stunden sich irgendwas anzuhören, keine Ahnung zu haben, was, aber irgendwie alle waren verkleidet und irgendwie war das so nett. Und ich meine, ich sagte dir zu lapidar, ich weiß, was dahinter steht. So, ne? Aber als Kind hat man das einfach nicht so richtig begriffen. Und dann kurz nach der Wende bin ich irgendwie in den Schulhof gekommen, da waren riesen Container und da standen dann die ganzen Heiligtümer da auf einmal drin, also die ganzen Pionierwimpel, alle das, was dann irgendwie die Wände geschmückt hatte, starkte dann da so raus mit den Beinen nach oben. Und das war für mich ein Bild, was sich wirklich eingeprägt hatte. Weil das hieß immer, fasst das bloß nicht an, das ist total wichtig. Und hier bitte schön vorsichtig dran vorbeigehen. Und dann wurde da einmal der große Keros gemacht und dann lag das dann da. Also was hängen geblieben ist, das ist tatsächlich so ein Gefühl von Zusammenhalt. Und das ist auch das, was ich nach wie vor mitgenommen habe und irgendwie auch pflege. Also wo ich einfach klar jetzt in meiner Tätigkeit in der Hochschule irgendwie schaue, dass ich jetzt da nicht nur den Dienst nach Vorschrift mache, sondern ich interessiere mich für die Studierenden, ich möchte wissen, wie es denen geht. Ich spreche Empfehlungen aus, ich versuche da irgendwie in dem Rahmen, in dem es mir möglich ist, dafür zu sorgen, dass auch die Studierenden weiterkommen. Ich mache das mit Kolleginnen, die im Hochschulkontext schon längst raus sind und organisiere Ausstellungen, spreche auch dort an den Stellen, wo ich denke, dass das sinnvoll ist, Empfehlungen aus. Also ich schaue schon, dass wir das irgendwie zusammen machen, weil das ist ein Job, der geht nur zusammen, meines Erachtens.
Ich habe in der Ausstellung Christine Wenzel getroffen, die gerade an ihrer Installation gearbeitet hat. Das ist so eine Art Vorstellung eines Schwimmbads. Und sie erzählt über ihre Kindheit und Ostvergangenheit.
Also ich kann mich ja nur als Kind an die DDR erinnern und ich war sehr engagiert im Schwimmverein. Ich war super stolz, ein Jungpionier zu sein und war ganz böse, dass ich das rote Halstuch nicht mehr bekommen habe, weil dann nämlich die Wende war. Das heißt, ich habe wirklich nur so ganz einfache Kindheitserinnerungen an die DDR und natürlich an die Zeit danach. Also ich bin, glaube ich, eher in den Transformationsprozessen sozusagen sozialisiert, die dann Anfang der 90er Jahre stattgefunden haben bis heute, wie sich so eine Stadt verändert, wie, also viele Menschen sind weggezogen in Gotha. Ich glaube, als ich dort aufgewachsen bin, waren es knapp 70.000 Einwohner, jetzt sind es 42. Das heißt, man beendet dort die Schule und zieht weg. Und diese Prozesse habe ich, glaube ich, bewusster, also definitiv bewusster miterlebt als tatsächlich die Erinnerung an so eine Kindheit in der DDR.
Sie sind Künstlerin geworden. War das schon von vornherein klar?
Also ich wollte schon immer Künstlerin werden, nachdem meine professionelle Schwimmkarriere auch mit der Wende aufgehört hat, weil dann auch viel diese Vereinsstruktur zusammengebrochen ist. Und das sieht man ja in vielen Ländern, dass es eigentlich nur noch über den Leistungssport wirklich organisiert war. Und in der DDR gehörte das eigentlich zu so einer allumfassenden Bildung auch, dass man im Sportverein war. Somit war klar, dass ich nicht professionelle Schwimmerin werde. Und dann ist eigentlich schon immer die Kunst.
Sie haben sich jetzt auch mit bereit erklärt, in diesen Kanon der 50 Künstlerinnen aus der DDR ja einzusteigen. Können Sie sich denn damit noch so identifizieren als Künstlerin aus der DDR?
Auf jeden Fall. Also ich bin in Gotha aufgewachsen, also in Thüringen, habe in Düsseldorf studiert, da Abschluss gemacht an der Akademie und bin 2017 nach Rumänien gezogen, nach Bukarest und pendel seitdem zwischen Gotha und Bukarest. Und ein Grund, warum ich damals nach Bukarest gezogen bin, war, dass ich gemerkt habe, dass meine Arbeit dort ganz anders rezipiert wird und auch ganz anders kontextualisiert wird, nämlich über so eine Ostvergangenheit und wie unterschiedlich wächst man, also in dem Fall ich, auf im Gegensatz zu Kommilitonen, die aus Düsseldorf kommen oder aus Köln, und wie viele interessante Überschneidungspunkte es dann doch mit Künstlerinnen und Künstlern aus meiner Generation in Rumänien gibt. Zum Beispiel, dass man sich an dieselben Bücher erinnern kann, also Bücher aus dem Rumänischen, die ins Deutsche übersetzt wurden oder andersherum, Fernsehsendungen, die man zusammengeguckt hat, russische Märchen, Zeichentricksendungen. Und auch die ganzen Probleme, die es halt, oder ja, diese Zeit nach 89 in den 90ern, da teilt man schon viele Dinge. Und das war sehr spannend für mich zu sehen. Und meine Arbeit beschäftigt sich ja viel mit diesen architektonischen Transformationsprozessen, die in den 90er Jahren stattgefunden haben. Also wie wird mit einer Ostmoderne, mit ostmodernen Bauten umgegangen? Wie viel Identifikationscharakter steckt eigentlich an solchen Orten, an architektonischen Orten, auch an so Kleinstarchitekturen, Springbrunnen, Schaukästen, Zeitungskioske und so weiter. Also ich merke das in meiner Heimatstadt, da gibt es für mich und auch für viele andere einen hohen Identifikationsmoment mit diesen Architekturen, die halt einfach verschwinden oder zum großen Teil auch einfach schon verschwunden sind. Und in Rumänien liegt es wahrscheinlich auch am Geld, sonst würden die auch verschwinden, aber die gibt es halt noch sehr oft. Also diese Architekturen, die dann natürlich leer stehen, aber die dann auch Künstler einfach oder Künstlerinnen für sich nutzen können und wieder zum Leben erwecken können durch künstlerische Interventionen. Und da ist Rumänien eine Riesenspielwiese und das ist natürlich toll.
Das war eben Christine Wenzel, die sich auch mit räumlichen Begebenheiten auseinandersetzt und die auch in historische Kontexte mit ihren künstlerischen Arbeiten steckt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie sind ja selber sehr mit dem Raum beschäftigt in Ihren Arbeiten und auch viel mit Architektur und Stadtplanung. Andrea Pichel als Künstlerin.
Das kommt mir sehr wohl bekannt vor. Also ich war mal sehr konzentriert auch auf, in meiner Arbeit auf die DDR-Moderne und habe viele Installationen mit den Grundrissen zu Plattenbauten realisiert, zum Beispiel im Hamburger Bahnhof. Und das lässt sich dann aber nicht auf die WBS 70 oder den Plattenbau zurückführen. Das sind dann abstrakte Skulpturen, raumfüllende Skulpturen, oder für 50 Jahre Halle Neustadt wurde ich eingeladen anlässlich 50 Jahre Halle Neustadt in das Museum Moritzburg und habe dort auf 200 Quadratmetern mich dann aber weiter mit dem sozialen Wohnungsbau beschäftigt und den Grundrissen und dabei gemerkt, dass das nicht nur auf die DDR begrenzt ist und die ähneln sich alle, ob in London oder New York oder Irland. Ich habe mir aus Architekturarchiven die Grundrisse besorgt und daraus Installationen gebaut. Und momentan geht es dann mehr in die private Gestaltung, aber auch von DDR-Räumen. Ich habe gerade eine Ausstellung in der Schwarzen Villa, Dogman,
in Steglitz.
In Steglitz, die noch bis Ende September läuft. Und dort gibt es zum Beispiel einen Raum der privaten Gestaltung und im zweiten Raum der Gestaltung der Macht. Und da sind Zeichnungen, die ich während Corona gemacht habe, 30 Zeichnungen, eine Serie. 35 Zeichnungen aus der Stasi-Zentrale nach meinen eigenen Fotos. Das sind Buntstiftzeichnungen und auch mein Blick auf Details. Und also das Mielke-Tagesbett oder die benutzten Gardinen oder die Lampe oder die Schränke unterscheiden sich kaum von der Gestaltung des Privaten im Nebenraum. Da geht es aber dann eher um das Behelfsheim, auch eine normierte Architektur. Hitler hat Neufert gefragt, einen normierten Bau, ein Behelfsheim für Ausgebombte zu kreieren. Und daran angelehnt ist der zweite Raum. Das sind so 20 Quadratmeter. Bundesweit gibt es die, so in Ost und in West, sind es so 20 Quadratmeter Behausungen für vierköpfige Familien und absolut genormt. Die Dachsträgen sind festgelegt, alles ist normiert. Also wie dann später auch der Plattenbau.
Also Ihre Beschäftigung bezieht sich nicht nur auf Themen, die mit der DDR verbunden sind, sondern schon auch sehr viel früher, wenn Sie sagen Nationalsozialismus.
Ja, also so, es geht so um gestalterische und architektonische Fragen und eigentlich.
Sie haben, ich glaube, erst ziemlich spät das Zentralgebäude der Stadtsicherheit besucht in Lichtenberg. Wie kam es dazu, dass es erst so spät war? Weil Sie sind doch sicherlich auch schon sehr viel früher mit der Stasi in mehr oder weniger in Kontakt gekommen. Sie gehörten doch selber zur Punk-Szene oder waren zumindest damit vertraut?
Ich war sehr damit vertraut. 1984 habe ich meine erste Wohnung im Prenzlauer Berg besetzt und war dann mit all den Leuten unterwegs, diese Independent-Szene sozusagen. Und ich habe damals auch 2005 die Ausstellungsarchitektur gemacht die war in Bethanien, für Punk in der DDR, Too Much Future, so war eigentlich der Slogan in der DDR.
Also im Gegensatz zum Westen, wo es genau, hieß No Future.
Also die Planwirtschaft auch für die einzelnen Biografien. Und das war natürlich für alle immer, gehe ich in Westen oder nicht. Also in meinem Alter damals, ich war 25, als die Mauer fiel, gehe ich, wie soll jetzt mein Leben aussehen? Und ich durfte zu DDR-Zeiten nicht studieren. Ich habe mich mehrfach beworben und habe erst nach der Wende mitbekommen, dass der Chef der Bildhauerei, der immer vor mir saß, und sie schaffen das nicht körperlich, sie schaffen das nicht. Und ich war ganz fleißig und habe für die Mappen immer gearbeitet. Und der meint immer, sie schaffen es körperlich nicht. Und dann kam sofort mit Fall der Mauer raus, der war auch der Stasi-Chef in Weißensee. Und also das sind natürlich ganz komplexe Geschichten. Und ich habe selber meine Akte nicht eingesehen und möchte die auch nicht einsehen. Mir ist das total egal. Ich will da nicht mehr. Es ist ja irgendwas aus mir geworden und sehe da keinen Sinn, das da noch zu nachträglich zu recherchieren. Also es kam raus, unsere Familie wurde total observiert und ich durfte eben zu DDR-Zeiten nicht studieren.
Sie haben dann beim VEB...
Herrenoberbekleidung Fortschritt. Weil Ihre Frage war, zielt ja auch auf die Stasi-Zentrale und die ist ja in der Nähe von dem VEB Herrenoberbekleidung damals. VEB Herrenoberbekleidung Fortschritt, damals Frankfurter Allee-Ecke, damals hieß die Ecke Jacques-Duclos-Straße. Und dieses Gebäude steht nicht mehr. Und da habe ich, bevor ich dann in der Staatsbibliothek angefangen habe, ich hatte dann auch mehrere Disziplinarverfahren, weil ich da nicht so konform lief, habe ich eben dort in diesem Kleidungsfacharbeiter angefangen. Und dann danach war ich Kinderfrau bei Dagmar Manzel. Und wir waren damals eine Familie sozusagen. Also die Tochter war 3 und wir kannten uns 20 Jahre lang. Und die wohnte dort, da hatte das Deutsche Theater, war sie noch am Deutschen Theater. Und die hatten dort Wohnungen, das Deutsche Theater. Und so habe ich Clara, also die Tochter von Dagmar Manzel, immer in so einem evangelischen Kindergarten neben der Stasi-Zentrale abgeholt. Und erinnere mich noch an die Kameras, die immer mit uns mitliefen an dieser Mauer. Tatsächlich war ich erst 2018 das erste Mal in der Stasi-Zentrale aufgrund meiner eigenen Biografie. Und habe da erst eigentlich kapiert, wie flächendeckend das alles lief. Ich wollte da nicht vorher rein.
Haben Sie da nicht das Gefühl, Sie müssen das auch einsehen, um mit bestimmten Menschen auch zu sprechen?
Nee, das ist, ich möchte das nicht.
Sondern also es geht einfach in die künstlerische.
Einfach weg. Mhm. Ja, vielleicht geht es in die künstlerische Arbeit oder...
Wir machen eine kleine musikalische Pause mit der Sängerin Regine Dobberschütz, die für den unvergesslichen Film von Konrad Wolf, Solo Sunny, den Gesangspart der Schauspielerin Renate Krössner übernommen hat. Ein Film aus dem Jahr 1980, der in Ost-Berlin spielt. Some sweet day, red, the sun is rising red. And all my love you'll get when you will come and stay someday. Let me sing that song of the golden girls and the men so strong, merry old song. When everybody else is gone, of the golden girls and the men so strong, that old song. When everybody else is gone, of the golden girls and the men so strong, that old song. Ha ha ha.
wild and green, and every hue between, she's sunny, they will say, someday.
Couragiert unterwegs, heute zum Thema Worin unsere Stärke besteht, das ist der Titel einer Ausstellung, die 50 Künstlerinnen aus der DDR zeigt im Kunstraum Kreuzberg-Bethanien. Und meine Gäste sind heute Andrea Pichel, die Kuratorin der Ausstellung und sie ist zugleich Künstlerin, Franziska Reinbote, Künstlerin und Carla Woisnitzer, ebenfalls Künstlerin. Andrea Pichel, 1964 geboren, Franziska Reinbote 1980 und Carla Woisnitzer 1952, also die Älteste hier in der Runde. Carla Woisnitzer, wie ging es für Sie denn nach der Wende weiter? Sie haben ja gesagt, Sie sind dann auch in den Verein der Berliner Künstlerinnen gekommen. Sie haben ein paar Preise bekommen, den Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste.
Ja, man kann ja diese Wendezeit wirklich von 1989 bis 1992 datieren. Und die Ausstellungen, die zum Beispiel auch über diese, also gleich 90 oder 91 stattgefunden haben, also sei es im Osten oder im Westen, die waren ja immer noch ohne diese Aufdeckung der Stasi-Spitzelei. Das ist ja dann 92, hat das eine neue Wendung gegeben, dass im persönlichen Umfeld so mehr als unangenehme Sachen passiert sind. Der Wirifkin-Preis dann 92 fiel ja in diese Aufklärungszeit. Ich hatte schon den Eindruck, dass ich da als unbeschriebenes Blatt richtig kam und war natürlich sehr stolz. Also mir ging es direkt, sagen wir jetzt mal 90, brach hier auch vieles zusammen. Die Mieten wurden, also weiß nicht, ich hatte 67 Mark bezahlt und was auch Ängste verursacht hat, muss ich sagen, ich hatte eine gute Beratung von Ostberliner Seite her. Ne? Die sagten, also werde Mitglied in der VG Bildkunst, ja? Stelle einen Antrag beim Kunstfonds, beim Sozialwerk. Ich hatte da einfach Glück, das wussten viele Künstlerinnen ja gar nicht. Vielleicht durch dieses etwas schräge Leben zu DDR-Zeiten, dass ich da so kleine, vernünftige Aufträge von Verlagen zum Beispiel bekommen habe. Also ich habe immer beweisen können, dass ich als Künstlerin potent bin, sagen wir so. Und das scheint im Westen angekommen zu sein. Das heißt, man hat mir da was zugetraut und es sind ja sowohl im Osten als auch im Westen geht es letztendlich über einzelne kompetente Personen. Die waren da, die sind da und die sind überall da. Ich muss auch noch dazu sagen, weil ich diese Entwicklung ja erlebt habe, Kunst am Bauaufträge waren ja eigentlich ein bisschen verachtet, weil das waren Tätigkeiten, wo Künstler und Künstlerinnen zeigten, dass sie nicht genug Geld haben, also müssen sie solche Jobs machen, Kunst am Bau Aufträge annehmen oder auch an Hochschulen oder Universitäten unterrichten. Und das war international die Wertung. Und das kippte innerhalb, glaube ich, von 5, 6 Jahren, kippte das völlig. Dann haben die großen Namen haben plötzlich Kunst am Bau Aufträge ausgeführt.
Sie haben Fresken auch gemacht fürs
Naja, Nico, ich, da war ich auch stolz, dass ich diesen Auftrag bekommen habe, was ja gar nicht so einfach war, weil schaffen sie das dann als so kleine Frau und noch nie Fresko gemacht, ja? Wirklich, ich musste dann noch eine Sonderleistung bieten und den Entwurf in Originalgröße eine Wand von 50 Quadratmetern in Original simulieren, dass man mir geglaubt hat, dass ich das, also weil man sich nicht vorstellen konnte, wie es aussieht. Und da haben wir alles gemacht, ja. Das sind 3 meiner Lebensjahre gewesen, auf die ich schon stolz bin. Aber es ging ja nicht so weiter. Ich dachte, jetzt geht's so weiter und ich werde ein bisschen bekannter und es ist nicht passiert. Was ja vielleicht auch eine Chance im Leben ist, dass man Sachen nur einmal macht und dann macht man einfach was anderes. Aufbrüche und Abbrüche und Umbrüche.
So wie die Ausstellung gerade heißt am Kunstforum. Hören wir doch noch einmal einen O-Ton von Christin Wenzel, was sie gelernt hat während ihres Studiums.
Man braucht ein dickes Fell und da bin ich auch wiederum meiner Professorin sehr dankbar, weil die hat uns das, also gerade den Frauen in unserer Klasse, halt schon von Anfang an gesagt. Also man muss doppelt so viel arbeiten, man braucht ein dickes Fell, man darf sich nicht unterkriegen lassen und muss sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren und es kann halt nichts anderes geben, ne? Also keine Kinder, Familie, das wüsste ich nicht, wie ich das vereinbaren soll. Also da müsste man schon einen ganz tollen Mann finden, der sagt, okay, kein Problem, ich kümmere mich um die Kinder, du machst dein Ding, ich unterstütze dich. Und das gibt es ja in einigen Fällen auch, aber in sehr vielen Fällen ist es halt einfach andersrum. Also wenn man sich erfolgreiche männliche Künstlerkarrieren anschaut, dann ist halt immer die Frau im Hintergrund, die entweder das Büro schmeißt, sich um die Kinder kümmert. Und andersrum habe ich das bis jetzt selten erlebt.
Das ist ja ein Thema, was auch in der Kunst von Künstlerinnen selbst oft bearbeitet wird, nämlich die Frage Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Franziska Reinbote, wie haben Sie das denn erlebt oder wie erleben Sie das?
Naja, das ist jetzt schon ein Thema, ganz klar. Also ich kriege es mit von Kolleginnen, die sich entschieden haben, Familien zu gründen. Der Klassiker, also für ein Jahr sind sie dann erstmal raus. Und je nachdem, wie das, muss ich aber auch dazu sagen, wie das Netzwerk bis dahin aufgebaut ist, fällt es dann manchen leichter, manchen weniger leicht, dann auch wieder Fuß zu fassen. Also das ist jetzt, es gibt beides.
War das in der DDR anders, Carla Wolsnitzer?
Nee.
Als Künstlerin in der DDR?
Es sind immer dieselben Probleme. Also das setzt ja auch da an, das waren auch gemischte Gruppen, ne? Durchaus. Aber es gab letzten Endes auch in diesen Gruppen die hierarchischen Einteilungen. Das kommt, ist ja jetzt auch schon seit längerem Thema. Vielleicht spielt da so eine Rolle, dass die Lebenshaltungskosten einfach geringer waren. Also diese praktischen Sachen ließen sich etwas einfacher regeln. Aber im Prinzip haben die Frauen auch mehr für die Kindererziehung getan.
Aber es war es war ja zum Beispiel auch so, dass es, ich habe selber keine Kinder, aber ich weiß ja nicht, wie das heutzutage ist, aber es gab ja auch so etwas wie Kinderkrippen. Also du warst ja als Frau auch sehr schnell rein von der Organisation her in der Lage, wieder arbeiten zu gehen.
Das ist,
und es gab ja auch nicht so diesen...
Also die Plätze waren sicher, das genau, muss man und gab schon ja auch nicht sagen. Und es gab auch die Alternative, also manche staatlichen Kindereinrichtungen waren einfach schrecklich. Und wir haben dann die Kinder auch ganz schnell in evangelische Kindergärten gebracht. Diese Alternative gab's, aber wir hatten die Plätze sicher. Und ich habe auch noch eine Zeit lang einen Krippenplatz beansprucht in Berlin, ja. Es ist bei mir einfach schon so lange her, dass ich mich das richtig mehr Mühe geben musste, weil meine Tochter ist ungefähr so alt wie du.
Ja.
Und die hat jetzt also diese Fragestellungen zu erleben.
Andrea Pichel, wie war das bei Ihnen oder wie ist es bei Ihnen?
Ich selber habe keine Kinder, aber in der DDR war das ja selbstverständlich, dass jede Frau arbeiten ging, ob jetzt Künstlerin oder Lehrerin oder, also meine Mutter ist Lehrerin oder war Lehrerin. Die Frauen gingen sofort wieder arbeiten, dafür dann die Kinderkrippen und der Kindergarten.
Das Solidaritätslied endet ja mit der Frage, wessen Morgen ist der Morgen, wessen Welt ist die Welt? Bezogen auf Künstlerinnen, was können wir da eigentlich sagen? Sind Künstlerinnen aus Ostdeutschland wie auch aus Westdeutschland schon da angekommen, wo sie sein könnten? Wie sieht es mit den Karrieremöglichkeiten aus? Wir wissen, dass immer noch wenige Künstlerinnen es zu Professorinnen geschafft haben. Andrea Pichel.
Also generell sind es natürlich sehr viel weniger Professorinnen an Kunsthochschulen. Ich kann jetzt nur über Kunsthochschulen, aber an wissenschaftlichen Hochschulen ist es auch so. Also nur über Kunsthochschulen oder Universitäten sprechen, sind es natürlich generell sehr viel weniger Frauen, die eine Professur haben. Die sind dann eher im Mittelbau so angestellt. Und aus der DDR, es gibt bundesweit 22 Hochschulen und Universitäten für Kunst, an denen man Kunst studieren kann. Und es gibt insgesamt nur 10 Professorinnen aus der DDR an 22 Kunsthochschulen. Das sind schon Fakten, die ich ganz interessant finde. Noch zu diesen Fakten. Es gibt nur 2 Stiftungsdirektorinnen oder eine Kunsthallendirektorin. Ansonsten gibt es nur in Rostock einen Kunsthallendirektor aus der DDR. Und wirklich bundesweit gibt es nur diese eine Stiftung und diese Kunsthalle, die von DDR-Personen, aus der Person der DDR geleitet werden, sonst überhaupt nicht.
Franziska Reinbude, Sie sind ja künstlerische Mitarbeiterin an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Wollten Sie auch eigentlich mehr?
Also ich bin da jetzt gerade sehr gut aufgehoben an der Stelle, wo ich bin. Ich hatte diesen Job ja schon 2015/16 einmal gemacht als Interimsstelle und da lag mein eigenes Studium ja gerade erst 3 Jahre zurück. Das heißt, es gab noch eine sehr, sehr schöne Verbindung zwischen mir und den Studierenden, weil eigentlich waren wir gleich alt. Und das hat auch so vom Wissenstransfer sehr gut gepasst. Und also unabhängig jetzt von einer Herkunft in der HGB ist es ja tatsächlich so, dass gerade im Fachbereich Malerei, Grafik einiges in Bewegung geraten ist. Denn einige Professoren sind in Pension gegangen. Es wurde zum letzten Semester Kerstin Drechsel neu berufen. Die hat die Professur von Annette Schröter übernommen, die selbst 17 Jahre oder 16 Jahre, ich weiß es gerade nicht genau, an der HGB gelehrt hatte. Und für die Klasse, in der ich selber studiert hatte, ist vor einem Jahr Anne Speyer aus Wien berufen worden. Also da ist auch schon darauf geachtet worden, dass es eine gute Balance gibt. Das war auch sehr wichtig und sehr notwendig für den Fachbereich.
Aber es ist noch einiges zu tun.
Eine Stelle wird jetzt noch neu besetzt, genau.
Der Zug ist für mich ja schon abgefahren, aber ich könnte noch Worte zur Rente sagen, zur Rente von Künstlerinnen. Und ich finde das
da
wirklich es arbeiten sehr viele Frauen dafür, dass man gut zurechtkommt. Also ich habe da keine richtigen Probleme so, aber ich finde das ein Unding, dass die Studienzeit einfach nicht anerkannt wird als Rentenzeit.
Aber das trifft ja Männer wie Frauen.
Ja, na klar, aber...
Die Altersversorgung von Künstlerinnen und Künstlern, das ist sicher ein brisantes Thema, über das wir hier auch einmal sprechen könnten. Aber kommen wir jetzt einfach nochmal zurück auf die Ausstellung im Kunstraum Kreuzberg-Bethanien, worin unsere Stärke besteht. 50 Künstlerinnen aus der DDR. Andrea Pichel.
Ich habe natürlich sehr viel recherchiert, um diese Ausstellung zusammenzustellen. Und die meisten Künstlerinnen kenne ich dann auch persönlich oder habe persönlich kennengelernt, so wie Franziska Reinbote. Wir haben uns dann vor über einem Jahr wirklich getroffen. Aber weil man schnell zu einer Stigmatisierung kommt und es ist zum einen wichtig und spielt es eine absolute Rolle, woher man kommt, weil diese biografischen Bezüge natürlich strukturelle Zugänge schaffen. Natürlich ist es wichtig. Aber gleichzeitig habe ich dann auch in meinen Recherchen festgestellt, dass da keine Kategorisierung oder Reduzierung möglich ist im Visuellen oder irgendwie vermeintlich erkennbare Ästhetiken oder worauf man wahrscheinlich sehr gerne immer das so zurückführen oder
reduzieren
möchte, ja.
Aber das schließt ja zum Beispiel auch an die Frage, die Sie eingangs gestellt hatten an Andrea, nämlich worin denn die Stärke besteht. Und das sehe ich auch ganz klar einfach darin, dass die Tätigkeit weiter ausgeübt wird, also egal was kommt. Also und auch egal aus welcher Generation wir stammen. Also diese Vereinbarkeit, mitunter auch Unvereinbarkeit vom Alltag und vom Beruf mit manchmal echt wenig Geld so. Und es wird trotzdem, wir machen es trotzdem weiter. Und ich sehe ganz klar, dass darin eine sehr, sehr große Stärke besteht, die auch gezeigt werden sollte und muss.
Und das ist eben nicht, man macht das nicht, um reich zu werden. Also ich habe das selber erlebt, dass einem das angetragen wurde. Um reich zu werden, macht man diese Arbeit. Völliger Blödsinn.
Aber um sichtbar zu werden.
Ja, da könnte man noch weiter denken.
Sichtbar auch in der Welt. Also ich meine auch Andrea Pichel, Sie sind ja auch, und Franziska Reinbote und ich glaube auch Carla Wolfsnitzer, sind ja nicht nur hier in diesem regionalen Raum zu sehen und vertreten, sondern doch schon auch global.
Ja, und nicht nur um Sichtbarkeit und nicht nur Teil zu haben, sondern Teil zu nehmen.
Also die Ausstellung im Kunstraum Kreuzberg-Bethanien hat gerade erst angefangen, Malerei, Installation, Filme, Fotografie. Wir hatten hier heute in dieser Sendung 5 Künstlerinnen gehört. 3 davon waren hier im Studio. Ich danke ganz herzlich Andrea Pichel, die Künstlerin und Kuratorin ist, Franziska Reinbote, Künstlerin, und Carla Woisnitzer, ebenfalls Künstlerin. Vielen Dank. Das war Couragiert unterwegs. Am Mikrofon verabschiedet sich Michaela Gericke. Und für den guten Ton hat Gabi Klusmann gesorgt.